Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend. Dem Entertainer Rudi Carrell waren die Sommer in Deutschland einst zu nass und zu kalt. Er wünschte sich bis zu 40 Grad im Schatten zurück. Der Ohrwurm ist fast 50 Jahre alt. Seitdem hat sich das Klima so stark verändert, dass das Lied längst überholt scheint. Inzwischen wird es zu warm und trocken. Auch wenn wir viele der Sonntage genießen können, zu einem immer größeren Problem werden für viele Menschen Hitzewellen. Schon morgen erreicht uns hier in Deutschland die nächste. Und die Trockenheit hat viele Folgen, die nicht nur die Natur selbst, sondern wir alle zu spüren bekommen. Daniela Diehl und Cecilia Knoth.
Es knirscht, wenn Ingo Kramer durch das Flussbett der Dreisam nahe Freiburg läuft. Die lang anhaltende Hitze hat hier alles ausgetrocknet.
Es tut sehr weh. Es ist erschütternd, weil einfach diese Trockenheit selbst gemacht ist, die ist vom Menschen gemacht.
Er sucht nach Tieren, die vielleicht noch unter einem feuchten Stein überlebt haben könnten. Doch was er findet? Tote Insekten und Larven.
Nichts mehr dran. Kein Leben mehr. Alles vertrocknet.
In den nächsten Tagen soll es noch heißer werden. Regen nicht in Sicht. Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart versuchen sie, sich darauf vorzubereiten. Denn bei Hitze sterben mehr Menschen. Besonders Ältere seien gefährdet.
Also wir können natürlich mit den akuten Krankheitsbildern gut umgehen. Wir können Flüssigkeit geben, wir können kühlende Maßnahmen durchführen. Umgekehrt sind aber unsere räumlichen Strukturen nicht auf diese Hitzewellen, sagen wir, ausreichend ausgerichtet. Ich glaube, der Krankenhausbau, das, was wir hier vorhalten, wird in den nächsten Jahren sich ändern müssen.
Die Hitze. Expertinnen sprechen von einem stillen Killer, weil die Gefahr für den Menschen oft noch unterschätzt werde. Die Gefahr für die Natur ist jedoch längst nicht mehr zu überhören. 2017. Ein Waldbrand wütet bei Karlsruhe. Auch jetzt ist hier die Brandgefahr wieder groß. So groß wie nie zuvor.
Wenn da das Feuer reingehen würde, dann pfeift das einfach durch. Da ist ein Löschversuch, ist da ausweglos.
Enge Bäume, viele Kiefern, dann noch der sandige, staubtrockene Boden. Für Förster Lukas Stange alles Brandbeschleuniger. Das strenge Grill- und Rauchverbot ein Muss.
Der Boden ist dieses Jahr besonders trocken. Wir hatten auch die Hitzesommer 2018, 19 und 20, in denen der Wald auch tiefgründig ausgetrocknet wurde. 2021 hatten wir dann ein bisschen wieder mehr Regen, aber das hat bei weitem nicht ausgereicht, um die Wasserreserven wieder aufzufüllen.
Wasserreserven, auch für Menschen wichtig.
Haben Sie ein Lieblingsgetränk zu Hause?
Ja, Wasser.
Die Risiken zu Hause sind eben tatsächlich der Kreislaufkollaps, ja, dass man ohnmächtig wird, dass nicht rechtzeitig Hilfe gerufen wird. Also wenn man wirklich merkt, ich stehe auf und ich merke, mir sackt alles zusammen, sollte man auf jeden Fall sofort trinken.
Ohne Wasser wird es gefährlich. Meteorologen finden deshalb, trockene Hitze ist das Schlimmste aller Unwetter.
Und um auf diese Hitzewelle vorbereitet zu sein, müssen wir erst einmal wissen, wann sie wo ankommt. Claudia Kleinert, ausnahmsweise bekommen wir heute den Blick aufs Wetter und die kommenden Tage schon zu Beginn der Sendung. Wo ist die Hitze zu erwarten?
Also die Hitze kommt jetzt von Westen herein. Das heißt, morgen schon verbreitet Temperaturen über 30 Grad. Und dann bekommen auch wir die 40 Grad. Und trockene Hitze heißt ganz einfach, lange kein Wasser. Die Trockenheit nimmt weiter zu. Und im Süden Spaniens beispielsweise, da haben wir in Sevilla beispielsweise schon 11 Tage mit Temperaturen über 40 Grad. Und Sie sehen morgen da auch nochmal 40 Grad. Am heißesten wird es im Westen Frankreichs. Da sind sogar neue Rekorde für die Bretagne möglich. Bei uns schon von Westen her 37 Grad. Dienstag dann im Westen der Höhepunkt der Hitzewelle mit bis zu 40 Grad oder um die 40 Grad, selbst im Westen Deutschlands. Der Nordosten und Südosten ist davon noch nicht betroffen. Es wird neue Rekorde geben, zum Beispiel im Süden Englands, Cambridge, der bisherige Allzeitrekord, 38,7 Grad. Aber da schiebt sich halt die Hitze wie so eine Zunge weiter nach Norden. Davon auch uns sind wir im Westen betroffen. Dann am Mittwoch zieht das Ganze weiter nach Osten und Nordosten. Dann sind auch für Hamburg und insgesamt Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt neue Rekorde möglich. Temperaturen 39, vielleicht sogar an die 40 Grad. Und Sie sehen, es geht genau so für Italien. Spanien dann wieder 40 Grad, nachdem es da mal ein bisschen weniger heiß gewesen ist. Aber hier von Frankreich kommt etwas weniger heiße Luft zu uns. Das heißt für uns also wirklich jetzt in den nächsten Tagen Temperaturen deutlich über 35 Grad. Und zwar verbreitet, örtlich auch über 40 Grad. Und wir hatten bisher seit Aufzeichnungsbeginn erst 9 Tage, an denen die Temperatur über 40 Grad stieg. Das heißt also schon was, es wird sehr heiß.
Das hört sich so an und die Hitze war deutlich zu sehen. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Tja, und während die Sommer zu warm werden, machen wir uns gerade Gedanken darüber, wie uns im Winter nicht zu kalt wird. Hier versucht die Politik noch vorzubeugen, Energielieferungen sicherzustellen und manch einen praktischen Tipp haben wir schon bekommen, weniger duschen oder mehrere Pullover anziehen. Doch all das wird uns wohl nicht gänzlich vor höheren Energierechnungen bewahren. Die Politik hat das Problem erkannt. An Ideen und Vorschlägen, wie Bürgerinnen und Bürger finanziell entlastet werden könnten, mangelt es nicht. Kerstin Palzer.
Kochen, heizen, der ganz normale Alltag. Viele haben aber mittlerweile Angst, dass sie ihre Gas- oder Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Also ist die Politik gefordert. Um das Schlimmste zu verhindern, sollte es ein Kündigungsmoratorium geben, findet die Linke.
Wir wollen ein Verbot von Strom- und Gassperren durchsetzen, damit niemand in seiner Wohnung frieren muss, weil er seine Rechnung nicht bezahlen kann, damit niemandem der Strom abgestellt wird. Das ist einem so reichen Land das Mindeste.
Die FDP findet das nicht und wird wohl auch mit den Ideen ihres Koalitionspartners SPD nicht zufrieden sein. Deren Vorsitzende spricht sich nämlich für eine stärkere Umverteilung und neue Schulden aus.
Ich glaube, dass wir die Schuldenbremse erneut aussetzen müssen. Und dazu kommt natürlich, dass wir jetzt langfristig auch Entlastungen ermöglichen müssen. Und dazu ist sicher auch ein stärkerer Beitrag der hohen, sehr, sehr hohen Einkommen und der so sehr hohen Vermögen notwendig.
Insbesondere ärmere Menschen werden durch den Gaspreis belastet. Der schwankte lange zwischen 5 und 7 Cent, hat sich dann aber ungefähr verdoppelt. Demonstrativ fröhlich zeigt sich CSU-Chef Söder beim Volksfest in Bayern. Der Tankrabatt sollte verlängert werden, findet er. Und er will ein zusätzliches Wohngeld für den Winter.
Nun, wir haben jetzt schon ein Wohngeld für Bedürftige. Wir sollten es ausweiten zu einem Winterwohngeld für alle diejenigen, die von den Energiekosten besonders betroffen sind. Es ist ja das Absurde, dass die bisherigen Vorschläge alle im September enden. Tankrabatt endet, 9-Euro-Ticket endet. Zuschüsse, Energiezuschüsse sind nur einmalig. Das wird dann nicht funktionieren, um durch diese Krise zu kommen.
AfD-Chef Chrupalla kritisiert im ARD-Sommerinterview die bisherigen Hilfen der Bundesregierung.
Wir halten auch nichts von diesen 300 Euro Energiepauschale, die aktuell ja an die Bürger ausgezahlt werden sollen. Ein riesiger Bürokratieaufwand kostet über 800 Millionen Euro nur diese Auszahlung. Im Übrigen bekommen diese Energiepauschale auch Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete und unsere Rentner gehen leer aus.
Die Bundesnetzagentur hält es für möglich, dass sich der Gaspreis auf dem jetzigen Niveau stabilisiert. Trotzdem werden wohl viele Haushalte eine deutlich höhere Gasrechnung als bisher nicht bezahlen können und Hilfe brauchen. Damit die rechtzeitig ankommt, müsste die Ampelregierung das aber schnell beschließen.
Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Dieser Satz ist von Johann Wolfgang von Goethe. Doch angesichts solcher Bilder wie hier am Flughafen Köln-Bonn wäre der Reiz, unterwegs zu sein, womöglich auch beim Reisenden dichter verflogen. Zu häufig beginnt die Reise in diesen Wochen mit Chaos und Strapazen, vor allem an den deutschen Drehkreuzen, weil dort nach der Corona-Pandemie Personal fehlt. Geht es nach der Bundesregierung, sollen tausende Hilfskräfte aus der Türkei geholt werden, um das Reisen für viele erträglicher zu machen. Bernd Niebrügge.
Wir treffen Samet und seinen Freund Ismet im Istanbuler Stadtviertel Ali Beykö. Samet studiert Maschinenbau, sein Freund hilft im Möbelgeschäft der Familie. Am 6. August soll der 20-jährige Samet für maximal 3 Monate nach Frankfurt am Main. Im Frachtbereich soll er arbeiten. Ein Führungs- und ein Gesundheitszeugnis, Führerschein, Nachweis einer vorherigen Arbeit am Flughafen, Visa-Formalitäten. Samet hat alles erledigt. Freund Ismet sucht dagegen Rat, hat noch Behördengänge vor sich. Flug und Unterkunft zahlen die Deutschen, erzählen sie. Und ihr Lohn? Ich schätze, dass wir 14,25 € pro Stunde verdienen. Daneben wird ja auch die Unterkunft bezahlt. Ich glaube, dann bleiben monatlich rund 1.800 € netto. Die jungen Männer sehen die Arbeit in Deutschland als einmalige Chance. Und die deutsche Sprache? Wie will Samet fast ohne Vorkenntnisse das erforderliche A2-Niveau bis August erreichen? Wir sind gesunde und dynamische Leute, also auch heiß darauf, eine fremde Sprache zu lernen. Wenn wir diesen Enthusiasmus bis zum Ende der 3 Monate Arbeit beibehalten, dann hoffe ich, dass die Beschäftigungsdauer verlängert wird. Ich möchte länger in Deutschland leben und arbeiten. Unweit des Istanbuler Flughafens liegt der Wäschereibetrieb der erfolgreichen Unternehmerin Iqbal İtay. Ihre Kunden sind Istanbuler Spitzenhotels und der Bereich Bodenservice des Istanbuler Flughafens. Auf Empfehlung deutscher und türkischer Unternehmer wurde sie zur zentralen Personalvermittlerin für deutsche Flughafenbetreiber. Denn neben den 800 Beschäftigten führt Iqbal İtay auch eine betriebsinterne Liste mit Adressen potenzieller Arbeitskräfte. Anforderungsprofil der deutschen Flughafenbetreiber, deren Vorschriften und Visamodalitäten sind für sie bisher kein Problem. Die Deutschen versuchen, das Geschäft auf die Hauptsaison zu beschränken. Aber mit Blick auf die Vorerfahrungen der Arbeitskräfte im Servicebereich und den Bedarf Deutschlands würde ich eine Verlängerung des Einsatzes erwarten. 2000 Türken haben sich gemeldet, so die Vermittlerin. 700 davon scheiterten an den festgelegten Kriterien. Alle anderen sind zur Gepäckarbeit an 6 deutschen Flughäfen vorgesehen. Rund 5000 Euro Provision pro Person soll die Unternehmerin erhalten. Ein millionenschweres Geschäft. Ich kann sogar behaupten, dass die Provision günstig ist. Denken Sie mal darüber nach, wenn die Luftfahrt zum Erliegen kommt. In der Hochsaison werden die Flüge storniert. Ob sich dann nicht besser diese Vermittlungskosten lohnen? Ich denke das auf jeden Fall. Täglich unterstützt Samet per WhatsApp-Gruppe und Laptop Dutzende weitere Jobbewerber beim Zusammenstellen ihrer Unterlagen. Am Ende entscheiden aber die deutschen Flughafenbetreiber, wer zu ihnen passt und ob Samets Deutschkenntnisse für sein Wunschziel Deutschland ausreichen.
Seit fast 5 Monaten steht die Ukraine täglich unter Beschuss. An diesem Wochenende haben die russischen Truppen ihre Angriffe in der ostukrainischen Donbass-Region wieder verstärkt. Leid und Zerstörung gehen also weiter, wie für viele Ukrainer auch der Alltag mitten im Krieg. Wie in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer mit einst etwas mehr als 1 Million Einwohner. Trotz täglich drohender Angriffe sehen viele Einheimische ihre Zukunft genau hier. Oliver Feldfort.
Gerade hat er die Schule mit Schwerpunkt Deutsch hier abgeschlossen und eigentlich soll es bald an die Uni gehen. Doch jetzt ist Krieg. Fast alle Mitschüler sind ins Ausland geflohen. Der 16-jährige Alexander will bleiben.
Für mich ist diese Stadt Geschichte, Kultur, meine Freunde, meine Geschichte. Ich liebe diese Stadt.
In der großen Markthalle gibt es wieder alles zu kaufen, auch Fisch aus dem Meer. Obwohl die russische Marine den Hafen blockiert und die Küste vermint ist. Kleine Fischerboote scheinen es dennoch zu wagen. Wir bekommen nur kleine Mengen, weil viele Gebiete im Schwarzen Meer vermint sind. Deswegen gibt es nur kleine Mengen und auch nur kleine Fische. Man kann eben nur an wenigen Stellen fischen. Bei dem Gedränge an den Ständen kann man fast den Krieg hinter sich lassen, obwohl gestern noch Raketen in der Stadt eingeschlagen sind.
Mir gefällt diese Atmosphäre, weil man kann sich ganz einfach entspannen. Hier denken alle Leute nur daran, dass etwas kaufen oder verkaufen und so.
Und vergessen den Krieg ein bisschen.
Ja.
Idylle pur, mitten im Krieg rund um die Oper. Wenn die Mauer aus Sandsäcken nicht wäre. Ein hilflos wirkender Versuch, den barocken Bau zu schützen. Irina und Jewgeni lassen sich auch davon nicht stören. Die beiden haben Jahrestag, 4 Jahre sind sie ein Paar, 2 Kinder haben sie. Er muss bald wieder an die Front. Ich habe große Angst, will ihn nicht gehen lassen. Die Furcht, ihn vielleicht zum letzten Mal weggehen zu sehen. Das ist wirklich ein großer Schmerz für mich. Aber ich bin auch sehr stolz auf ihn. Er ist der Beste. Ich werde sie vermissen. Besonders die Kinder will ich nicht verlassen. Ich mache mir Sorgen, dass alles gut geht. Die Raketenangriffe auf Odessa machen mir Angst. Ich rufe oft an, um zu hören, wie es ihnen geht. Am Strand treffen wir Alexanders Deutschlehrerin. Auch sie hat ihr ganzes Leben bis jetzt in Odessa verbracht. Doch am Meer erlaubt uns das Militär, nur dieses eine Bild von dem verminten Ufer zu drehen. Sicherheitsgründe, heißt es.
Unsere Stadt, das ist eine sehr schöne Stadt, wie Sie heute das schon gesehen haben. Das ist eigentlich die Perle am Schwarzen Meer. Und ich habe große Angst, dass diese Barbaren unsere Perle am Schwarzen Meer zerstören können.
Alexander will möglichst bald Informatik studieren, auf jeden Fall in Odessa, sagt er. Seine Lehrerin hofft, dass einige seiner Mitschüler auch in ihrer Heimatstadt Odessa eine Zukunft sehen.
Und Oliver Feldfort ist für uns in der Hafenstadt Odessa. Zuletzt soll es wieder stärkere Angriffe von russischer Seite gegeben haben. Wie ist die Lage bei Ihnen vor Ort?
Heute war ein vergleichsweise ruhiger Tag. Gestern aber befand sich am frühen Abend dann sehr schnell das ganze ARD-Team im Luftschutzkeller, weil es einen Luftalarm gegeben hat. Und in der Tat sind Raketen abgeschossen worden von den russischen Streitkräften, die überflogen die Südukraine. Südukraine sind aber dann in der Zentralukraine teilweise eingeschlagen. Man kann also ganz klar sagen, auch hier in der Südukraine, in Odessa und in der Umgegend, zumal je näher man an die Front kommt, desto unruhiger wird es.
Das russische Verteidigungsministerium hat heute verkündet, ein Munitionsdepot in Odessa getroffen zu haben, in dem sich auch Waffen befunden hätten, die von NATO-Ländern stammen. Können Sie das bestätigen?
Nein, das können wir nicht. Die russische Seite hat ja gesagt, sie hätten ein Lager in Odessa getroffen mit Harpunraketen und im Osten der Ukraine ein Lager mit Teilen für den Mehrfachraketenwerfer HIMARS. Beides bestreitet die ukrainische Seite und sagt, es seien jeweils zivile Ziele getroffen worden. Im Falle Odessa sei es ein Möbellager gewesen. Man kann darauf spekulieren, dass die russische Militärführung unter Druck steht, weil die neuen westlichen Waffen mit großen Reichweiten ihre Nachschubwege gefährden. Es werden Depots im besetzten Bereich der Ukraine vernichtet und das setzt die russische Seite unter Druck. Man könnte also spekulieren, dass sie deswegen in diesem Bereich gerne Erfolge vermelden wollen. Aber letztendlich wissen wir nicht, welche von beiden Seiten recht hat.
Vielen Dank, Oliver Feldfort aus Odessa.
Gerne.
Und wir bleiben in der Ukraine. Dort hat Präsident Selenskyj am Abend zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Präsident Selenskyj hat den Chef des Geheimdienstes SBU Bakanow und Generalstaatsanwältin Venediktova entlassen. Entsprechende Erlasse veröffentlichte am Abend das Präsidialamt in Kiew. Selenskyj begründete den Schritt damit, dass mehr als 60 Mitarbeiter von Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden in den von Russland besetzten Gebieten geblieben seien und jetzt mit dem Feind zusammenarbeiteten. Insgesamt gebe es mehr als 650 Strafverfahren wegen Hochverrats und Kollaboration. Im Norden Griechenlands ist in der vergangenen Nacht ein Frachtflugzeug abgestürzt. Alle 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Antonov, einer ukrainischen Fluglinie, war auf dem Weg von Serbien über Jordanien nach Bangladesch. An der Absturzstelle kam es zu Detonationen und giftigen Dämpfen. Das Flugzeug hatte 11,5 Tonnen Munition aus serbischer Produktion an Bord, meldete das serbische Verteidigungsministerium. Als Unfallursache wird ein Triebwerksschaden vermutet. Mit einem Gottesdienst ist in der stark beschädigten St. Laurentius-Kirche in Ahrweiler der Opfer der Flutkatastrophe vor einem Jahr gedacht worden. Die Kirche selbst ist noch eine Baustelle. Der Pfarrer erinnerte an die Toten und sagte, das Leben aller habe sich durch die Flut verändert. Bei der Katastrophe waren mehr als 180 Menschen gestorben, die meisten in Rheinland-Pfalz. Die 3 schnellsten Männer der Welt kommen aus den USA. Bei der Leichtathletik-WM im eigenen Land siegte der US-Sprinter Fred Curley im 100-Meter-Finale vor seinen beiden Teamkollegen Marvin Bracey und Trayvon Bromell. Curley benötigte für die Distanz 9,86 Sekunden. Alle 3 Medaillen im 100-Meter-Finale hatten die USA zuletzt vor 31 Jahren gewonnen.
Und nachdem Claudia Kleinert bereits ausführlich auf das Wetter und die bevorstehende Hitze geschaut hat, an dieser Stelle nur noch der Blick auf morgen. Der Tag beginnt vielerorts sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 37 Grad. Und durch die hochsommerliche Woche begleitet sie ab morgen an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Hier am Ersten folgt jetzt die Dokumentation Popkult Japan über den großen Erfolg von Mangas, Anime und Cosplay. Die nächste Tagesschau sehen Sie hier um 2:10 Uhr. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.